weiß gar nicht, dass ich mich vorstellen muss. Bin ich da auch gar nicht vorbereitet. Ich bin Benjamin und ich predige heute, das reicht erstmal. Alles andere könnt ihr mich später fragen. So, Kinder. Gleich ist es soweit, wartet noch ganz kurz meine wirklich kurze Einleitung ab und dann dürft ihr mit dem Malen beginnen. Und dazu möchte ich nämlich noch was sagen. Eine schöne Atmosphäre heute Abend. Ich freue mich, dass so viele da sind. Was wäre, wenn Jesus nie geboren worden wäre? Würde es für dich persönlich einen Unterschied machen oder wäre dann eigentlich so alles beim Alten? Ich glaube, uns ist klar, die kulturellen Unterschiede, die würden wir ganz stark merken. Wahrscheinlich wären wir nicht hier. Ganz bestimmt gäbe es nicht so viele schöne Gebäude in Europa. Und uns würde vielleicht so etwas wie ein warmes, gemütliches Fest fehlen. Wobei, naja, vielleicht wären die auch irgendwie auf eine Idee gekommen, so ein Winterfest oder so zu machen. Dann heißt das eben irgendwie alles ein bisschen anders. Und es ist nicht der Weihnachtsbaum, sondern dann ist es einfach der gemütliche Tannenbaum, der Winterbaum. Irgendwas anderes wäre uns doch bestimmt auch eingefallen, ein gemütliches Fest irgendwie hinzukriegen. Und manche Dinge, wenn wir ehrlich sind, an Weihnachten, machen wir auch genau deswegen. Weil sie uns so ein bisschen Wärme, Gemütlichkeit geben. Es fühlt sich irgendwie gut an, den Adventskranz anzuzünden. Es fühlt sich irgendwie richtig an, zu der Zeit Plätzchen zu backen. Irgendwie wird einem da warm ums Herz. Aber ist es nicht alles nur ein bisschen so ein Rahmen? Ein wunderschöner Rahmen, den wir uns immer bauen? Und wisst ihr, bei einem Rahmen ist der Rahmen nie das Wichtige, sondern eigentlich das Bild, oder? Fehlt uns nicht wirklich etwas, wenn Jesus nicht geboren worden wäre? Ich glaube, ich bin überzeugt davon, uns würde wirklich was fehlen. Ja, denkst du jetzt vielleicht, ja klar, der steht da vorne und predigt, der muss es jetzt sagen. Nein, könnte ich auch später nochmal persönlich oder im Alltag fragen. Ich bin überzeugt, uns würde was wirklich, wirklich Wichtiges fehlen. Denn mit Weihnachten war der Beginn von etwas wirklich Wunderbarem. Und ich glaube, etwas Wunderbares eigentlich für jeden von uns. Weihnachten ist nicht das Endfest einer schönen Adventszeit und nach den 3 Tagen voller Essen und Geschenke wird es dann wieder irgendwie so dieser traurige Winter. Nein, ich glaube, Weihnachten kann wirklich der Beginn, der persönliche Beginn für uns von etwas wirklich, wirklich Wunderbarem werden. So, habe ich jetzt ganz, ganz viel oft gesagt. Jetzt müsst ihr es mir auch noch glauben und das möchte ich euch zeigen. 3 Personengruppen, die diesen wunderbaren Beginn erleben durften. Und vielleicht könnt ihr euch in die eine oder andere Personengruppe oder Person hineinversetzen. Vielleicht könnt ihr dem was abgewinnen und sagen, mir geht's ähnlich. Vielleicht kann ich auch dieses Wunderbare, was die Person erlebt hat an Weihnachten, auch erleben. Und jetzt, Kinder, dürft ihr loslegen und aufschlagen und anfangen zu malen. Weil wir beginnen mit dem ersten Bild. Und ihr habt eine Aufgabe. Ihr müsst nämlich besser sein als eure Eltern. Fragt in 3 Tagen mal eure Eltern, um welche Personengruppen es ging. Ich wette, ihr könnt die noch besser behalten, weil ihr die Bilder dazu ausmacht. Okay, erste Personengruppe, das sind die fleißigen Arbeiter. Siehst du dich als einen fleißigen Arbeiter? Jemand, der ganz fleißig so im Alltag unterwegs ist, manchmal viel zu wenig Zeit für sich selbst und die wirklich wichtigen Dinge im Leben hat, der zuverlässig und aktiv seinen Aufgaben nachgeht, dort zu finden ist, wo Arbeit ist und das ist dann die Kehrseite davon, manchmal sich sogar sozial ausgestoßen fühlt, weil man so viel am Arbeiten ist. Und man keine Zeit mehr hat, Freundschaften oder Ähnliches zu pflegen. Dann bist du in bester Gesellschaft mit den Hirten. Die Hirten in der damaligen Zeit waren nicht so Leute, die mal tagsüber einfach für ein paar Stunden auf der Weide waren, geguckt haben, wie es den Schafen geht und wieder nach Hause gefahren sind. Nein, die Hirten haben dort gelebt, wo die Herde war, außerhalb, weg von der Stadt, weg von den sozialen Kontakten. Die Hirten waren bestimmt auch manchmal ein bisschen komisch, weil sie so weit weg waren, ja? Und denen der soziale Kontakt fehlt. Ich will nicht sagen, dass ihr komisch seid. Nein. Ich sehe mich auch manchmal als ein Hirte, der richtig hart arbeitet und manchmal auch dann das Wichtige aus den Augen verliert. In der damaligen Zeit kommt noch hinzu, dass trotz dieser harten Arbeit diese Hirten absolut nicht angesehen waren. Warum? Naja, das war eine niedere Arbeit. Die Herden gehörten denen noch nicht mal mehr. Und ausgerechnet dieser Personengruppe hat Gott sich überlegt, dieser Personengruppe schicke ich mal einen Engel. Die sind mir so wichtig, zu denen muss ich direkt sprechen, denen muss ich direkt was sagen. Und es schickt einen Engel, der ihnen sagt, der Retter, der Messias, der euch Frieden bringt, wirklich tiefen inneren Frieden, der ist heute geboren worden. Und noch mehr sagt er, und das lesen wir jetzt zusammen in Lukas 2, und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Gott gibt dieser Personengruppe, die so unrelevant, aber doch fleißig, unscheinbar und doch wichtig ist, gibt er einen Hinweis. Er möchte sie wichtig machen. Und Gott unterstreicht das noch mit so einem krassen Wunder. Zum Wundern aber gleich nochmal mehr. Und er schickt diese Engel, die da einfach einen Lobgesang erfüllen. Okay. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Die Hirten haben zwei Möglichkeiten. Entweder gehen die diesen Jesus, diesen Messias, der so ganz anders ist, als sie wahrscheinlich erwartet haben, suchen. Oder aber, die bleiben bei ihrer Arbeit. Die bleiben bei dem, was sie gut können. Nämlich auf die Tiere aufpassen. Wofür entscheiden sie sich? Sie entscheiden sich nicht, bei dem zu bleiben, wo sie immer schon sind, wo das Bekannte ist. Nein, sie wollen es bewusst nicht ignorieren. Sie sagen, okay, wir geben denen eine Chance. Die Arbeit ist nicht immer wichtiger als alles andere. Ey, da ist etwas Himmlisches, geht da vor sich. Und danach müssen wir mal gucken, was es da auf sich hat. Es ist eine Entscheidung, entweder losgehen und nachforschen oder im Alltag bleiben, bei dem, was immer so läuft und zu tun ist. Stehen wir nicht auch vor dieser Entscheidung auf, dem nachzugehen, was Gott in unserem Herzen bewegt, vielleicht heute Abend, vielleicht in einem Lied, während der Predigt, im Gespräch danach, Gott rührt etwas an in eurem Herzen, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht dem nach, oder aber ihr ignoriert es und geht zur Tagesordnung wieder. Die Hirten entscheiden sich, sie gehen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegt. Die Vorhersage wird bestätigt. Sie werden nicht enttäuscht und sie erzählen es später weiter. Es klang das so, als ob ein Hirte etwas Schlechtes wäre, vielleicht für den einen oder anderen. Ich glaube, Hirte zu sein, so hart zu arbeiten und wirklich bewusst seine Arbeit im Alltag zu verrichten, ist was Wertvolles. Jesus bezeichnet sich selbst später als Hirte. Ja? Er gibt eine unheimliche Wertschätzung auch dieser Berufsgruppe, die so nach Außenseiter scheint. Und Gott sucht die Hirten auch in der heutigen Zeit. Vielleicht siehst du dich als solchen Hirten. Vielleicht hast du das Gefühl, zu arbeiten und nichts Wichtiges passiert um dich herum. Ich glaube, dass Gott dir begegnen möchte. Wie reagierst du, wenn Gott dir begegnet? In einem Gespräch, in Emotionen. Was erwartest du? Erwartest du, etwas zu finden? Bist du bereit, loszugehen und zu sagen, okay, den Alltag schiebe ich mal kurz beiseite, um wirklich zu überprüfen, ist das wahr, was ich da verspürt habe? Und die zweite Personengruppe. Kinder, einmal umblättern. Ihr findet vielleicht da ein paar denkende Aktive, habe ich das genannt. Denkend und aktiv scheint sich manchmal so ein bisschen zu widersprechen. Aber ich glaube, viele Menschen, die denken, können auch aktiv werden. Siehst du dich selber als jemanden, der rational und logisch denkt, der Sachen auch mal gerne hinterfragt, nicht einfach so annimmt, wie sie sind, sondern abwägt, forscht und, naja, bei dem auch wirklich mal harte Argumente zählen? Dann bist du in bester Gesellschaft mit den Sterndeutern der damaligen Zeit. Das sind nicht irgendwelche, wie wir uns das oft so vorstellen, Leute, die einfach Hokuspokus betrieben haben. Nein, das waren hochgebildete, elitäre Berater des Königs. Höchstwahrscheinlich aus Babylon kommt, dem heutigen Irak, wo übrigens ein Großteil unserer Mathematik herkommt. Ja. Sie waren Studierte der Schriften und in diesen Schriften in Babylon sind sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch auf die Schriften von Daniel gestoßen. Daniel hat genau angegeben, wann der Messias geboren worden ist. Und mit diesem Background, sie haben Schriften studiert, sind sie losgezogen und haben nach etwas gesucht. Und manche Ausleger, also Ausleger sind sich bei vielen Dingen oft uneinig und auch an der Stelle. War es wirklich ein Stern? War es nicht ein symbolischer Stern, Jesus, der endlich gekommen ist, der in der Schrift Daniels zu finden ist? Gab es eine Supernova oder einen Komet? Wisst ihr, ist eigentlich vollkommen egal. Die haben ein Zeichen bekommen, ob es innerlich, ob es äußerlich war. Sie haben rational darüber nachgedacht und dann gesagt, okay, ich will weiter forschen. Ich will noch weiter herausfinden, was es damit auf sich hat. Wir lesen in Matthäus 2 diesmal. Und siehe, der Stern, den sie am Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Sie haben die Hinweise in der Schrift. Sie folgen denen wortwörtlich und haben Jesus gefunden. Und vielleicht nicht dieser Art von König, den sie erwartet haben. Die Reaktion der Weisen ist folgendes. Sie fielen nieder und beteten es an. Die Experten von Weihnachten und Heiligen Drei Könige wissen, da kommen noch Geschenke. Die sparen wir uns heute an der Stelle. Aber Geschenke und Anbetung, das mache ich nicht, wenn ich die Person nicht ernst nehme. Geschenke und Anbetung bedeutet, ich erkenne die Person mindestens als König, wenn nicht sogar als eine Gottheit. Sie erkennen Jesus als einen König und Herrscher. Und das von rational denkenden Menschen? Ja, wenn man sich einlässt auf Gottes Wirken, dann wird das über das einfache rationale Denken hinausgehen. Sie finden, weil sie geforscht haben und Schritte gegangen sind. Sie sind nicht in ihren Elfenbeintürmen geblieben und haben spekuliert, oh ja, könnte das sein, könnte es nicht sein, lass mal was hören, ne? Wir haben nichts gehört. Nein, sie sind dann echte Schritte gegangen. Aufgrund von dem Wissen. Passt das zusammen? Weihnachten, Jesus, Liebe, Glaube und hohes Denken. Sind das nicht totale Widersprüche? Die ganzen Wunder, die wir jetzt an Weihnachten ja auch feiern, Engel, die singen, Sterne, die aufgehen und untergehen, ein Kind, was ein Sohn von Gott sein soll, ich glaube, es passt zusammen. Viele Argumente sprechen für die Existenz eines Gottes, der alles geschaffen hat. Historiker bestreiten nicht die Existenz von Jesus. Sie bestreiten auch nicht die Kreuzigung. Wisst ihr, was sie bestreiten? Sie bestreiten Wunder. Warum? Weil Wunder nicht passieren dürfen, weil sie nicht geben darf. Wenn man von vornherein Wunder und das Wundersame ausschließt, dann passt es nicht. Aber wenn es einen allmächtigen Schöpfergott gibt, und lassen wir nun kurz diesen Gedanken zu, ist es ihm dann nicht auch möglich, der Materie geschaffen hat, auch Materie von jetzt auf gleich zu verändern? Physikalisch unmöglich. quantenphysikalisch schon. Dann müssen wir mal weitergehen als die einfache Schulnaturwissenschaft. Und ihr werdet viele hochbegabte Wissenschaftler, wenn ihr danach sucht, kennenlernen, die sagen, die Wissenschaft ist offen, muss offen für Gott sein, weil viele Dinge so nicht erklärbar sind. Ein Offensein für Wunder rückt die Lage dann ein bisschen in ein anderes Licht. Viele Dinge werden dann direkt plausibel und logisch und machen auf einmal Sinn. Dann ist die Auferstehung von Jesu, Spoiler, Ostern, ja, auf einmal die rationalste Erklärung für all die Umstände und Ereignisse der damaligen Zeit. Hast du logische und rationale Fragen an den Glauben? Dann bitte verschweige ihn nicht, dann stell sie. Dann stell dich diesen Fragen, so wie die Sternleuchter das gemacht haben. Und mach dich auf den Weg, diesen Fragen nachzugehen. Weil ich bin überzeugt, es wird eine Antwort geben. Ich habe es persönlich immer so erlebt. Bist du bereit für Antworten? Ist vielleicht die bessere Frage. Und ich habe was für alle, die da tiefer gehen wollen. Beim Rausgehen bekommt ihr so ein kleines Kärtchen. Also nicht nur die Kinder bekommen was, auch die Erwachsenen heute, die die wollen. Und zwar wird euch der Volker ein Kärtchen anbieten. Da sind einzelne Titel und QR-Codes zu Videos, die das vertiefen. Und Filme und Hörbücher. Alles kostenlos erhältlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch diesen Fragen stellen. Ich kann sie nicht alle heute beantworten. Einmal umblättern. Dritte Person, die treuen Diener oder die treue Diener. Werdet ihr gleich sehen. Siehst du dich als jemanden, der eine Beziehung zu Gott schon hat, der irgendwie ja mit Gott unterwegs ist, irgendwie schon eine persönliche Beziehung, mal ein Gebet und so, der an die Zukunft denkt, sich eine schöne Zukunft vorstellt, sich ein beständiges Leben wünscht? Dann bist du in bester Gesellschaft mit Maria. Maria hatte wahrscheinlich ganz andere Pläne. Und ist wahrscheinlich die wichtigste Person nach Jesus selbst an Weihnachten. Warum? Sie hat auch die härteste Aufgabe an dieser Stelle. Ihr Beginn von etwas Wunderbarem war ein bisschen früher. Und zwar vor ihrer Schwangerschaft gibt ein Engel ihr einen, naja, sehr direkten Überblick, was alles passieren würde. Und zwar, dass sie schwanger werden würde und dass sie den Messias gebären würde. Und Maria, und ab da lesen wir, hat damals so eine kritische Nachfrage. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, dass ich schwanger werde, da ich von gar keinem Mann weiß? Du Gott, ich habe da mal eine Frage. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Das Zeug davon, Maria war nicht naiv. Sie wusste ganz genau, was das nach außen hin auch bedeuten würde, was da eigentlich Voraussetzung ist dafür, dass sie schwanger wird. Und hast du auch manchmal kritische Nachfragen an Gott? Gott, das ist ja ganz schön, dass wir alle Sorgen auf dich werfen sollen. Aber wie stellst du dir das jetzt genau vor? Wie soll mein Finanzplan nächstes Jahr eigentlich weitergehen? Ja, ich habe da so ein paar kleine Nachfragen. Kennt ihr das? Ich glaube, dass Gott uns dann Antworten geben wird. So antwortet der Engel nämlich auch Maria und spricht zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn werden. Okay, klingt komisch, für Maria sicherlich auch. Der Engel erklärt Maria, wie es geschieht und beantwortet aber ihre Fragen, so gut wie es für jemanden einfach verständlich eben als Mensch irgendwie verständlich sein kann. Ja? Maria soll durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger werden. Bis gerade klang das mit Gott eigentlich noch irgendwie sinnvoll und logisch, aber das geht ja mal gar nicht. Wie soll jemand einfach so schwanger werden? Da müsste ja mindestens Materie aus dem Nichts entstehen. Also etwas erschaffen werden. Ist das für einen Gott, der alles erschaffen hat, nicht möglich? Ist das dann ein Wunder, was zu groß für ihn ist? Ich bezweifle es. Jemand, der alles erschaffen hat, der kann auch später noch etwas Kleineres, viel Kleineres erschaffen. Ja. Warum haben wir bei solchen Wundern dann auch oft solche Tomaten auf den Augen? Ja? Gott weiß um Marias innerliches Bedürfnis auch, dass sie vielleicht so ein kleines Zeichen braucht, so einen kleinen Blick weiter. Und er gibt ihr ein Zeichen, indem er sie auf etwas aufmerksam macht. Er sagt, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott zeigt manchmal auf unserem Weg zu diesen schwierigen Aufgaben schon an Kleinigkeiten, was er bewirken kann. Ja? Also im Vergleich zu einer Schwangerschaft durch den Heiligen Geist ist eine verspätete Schwangerschaft einfach. Aber Gott zeigt, das kann ich. Und glaubt mir, den Rest, den kann ich auch. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, kein Wunder, keine Erkenntnis, keine Antworten, die du vielleicht nicht hast. Bei Gott fehlt all das nicht. Er bewirkt Wunder, wenn wir unsere Augen mal dafür öffnen. Er gibt Erkenntnis, wenn wir ihn darum bitten, oder er gibt uns Antwort auf unsere Fragen, wenn wir sie denn stellen und ihnen auch wirklich nachgehen. Maria schließt das Gespräch ab, so als eine kleine Antwort auf diese Weisung, die sie hat. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschiehe nach deinem Wort. Wusste Maria, was sie erwartet? Hatte sie eine Ahnung, was sie sich jetzt wirklich stellt? All den Spott, den Hohn, den sie ganz sicher abbekommen hat, die Abstoßung, selbst Josef wollte sie erst verlassen. Und das geht ja bis heute weiter. Selbst heute finden wir noch Karikaturen, die sich über Maria lustig machen. Ja? Hat Maria gewusst, dass sie irgendwann mal von der einen Personengruppe so verhöhnt wird und von der anderen übermäßig verehrt? Ich glaube, dass über manche Dinge Maria genau Bescheid wusste. Sie wusste sicherlich, was es bedeutet, dass, wenn sie dann auf einmal schwanger wird. Aber sie hat gesagt, Gottes Auftrag ist mir wichtiger als mein gesellschaftliches Ansehen. Gottes Auftrag ist mir wichtiger als meine Verlobung, als mein persönliches Leben. Und Gottes Auftrag ist mir auch wichtiger als mein körperliches Wohlbefinden. Weil eine Schwangerschaft in der damaligen Zeit einfach was anderes war als heute. All das ist mir nicht so wichtig im Vergleich zum Auftrag Gottes. Und sie hat ihre Belohnung dafür erhalten. Sie hat erlebt oder durfte erleben, wie ihr Sohn wirklich der Messias ist, der wirklich wundervoll bringt, der wirklich vom Tod aufersteht. Wie wichtig ist dir Gottes Auftrag? Wenn du mit Gott schon unterwegs bist, hast du einen Auftrag. Und alle, die Gott nicht so gut kennen und noch nicht sagen, von sich sagen würde, ich bin mit Gott unterwegs, das ist kein Geheimauftrag. Es geht darum, andere zu lieben, Gottes Liebe wiederzuspiegeln und von seiner Rettung zu erzählen. Das ist kein Geheimauftrag, aber trotzdem, manchmal sind andere Dinge so viel wichtiger. Bist du bereit, so wie Maria, etwas von diesen Aspekten zu opfern, um den wunderbaren Weg Gottes zu gehen? Wir haben von drei Personen gehört. Jede hat den Beginn von etwas Wunderbarem erlebt. Auf unterschiedliche Art und Weise. Unterschiedliche Zugänge an unterschiedlichen Punkten in einer Beziehung zu Gott. Aber ich glaube, dass das für uns auch heute noch gilt. Gott möchte dir begegnen und zum Wesentlichen führen, so wie er die Hirten geführt hat. Er möchte dir begegnen in geschriebenen Worten, im Rationalen, aber dafür müssen wir auch uns damit beschäftigen. Gott möchte dich zu einem treuen Dienst herausfordern. Das kann vielleicht dein Beginn sein heute. Es wartet für dich der Beginn von etwas Wunderbarem. Ein Leben erfüllt von Gottes Wirken. Und das ist per Definition ein Wunder. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Botschaft. Darum geht es. Du warst es Gott wert, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Du bist es Gott wert, dass er seinen Sohn für dich aufgibt. Und du wirst Gott so wichtig bleiben, auch in Zukunft, dass er dir auf die eine oder andere Weise, vielleicht heute Abend auch, begegnet. Weihnachten muss nicht nach der Bescherung gleich enden oder nach dem Abendessen, egal welche Reihenfolge ihr gleich habt. Heute Abend kann etwas Lebenswichtiges und Wunderbares bei dir beginnen, wenn du dich darauf einsetzt. Ich möchte kurz beten, ihr dürft ruhig sitzen. Herr Jesus, ich danke dir für diese drei Personengruppen, die du uns in der Bibel aufzeigst. Die alle ganz unterschiedlich was von dir erlebt haben. Und ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo wir vielleicht zu einer Personengruppe davon gehören. Und dass du uns Mut gibst, weitere Schritte mit dir zu gehen. Herr, ich bitte dich, lass uns den Beginn von etwas Wunderbarem mit dir erleben. Amen. Amen.